Radio Sub, jeden Montag neu. Radio Sub, wie ich mich freu. Schwule News und Infos pur aus Politik und Subkultur.
Und damit ganz herzlich willkommen zur 1384. Radio Sub-Sendung hier auf Radio X. Und was haben wir heute im Programm? Wir sprechen mit dem Vielbund e.V. aus Darmstadt. Da geht's einerseits gegen die Demo gegen rechts und das neue CSD-Motto für 2024. Wir haben gesprochen mit Michael Kauch von Liesel zur Europawahl. In Wiesbaden hat die Hormonale stattgefunden Ende Januar. Wir haben mit Joachim Schulte gesprochen, wie es denn so war. Und zu guter Letzt in der zweiten Stunde haben wir mit Rainer Bielfeld zu seinen aktuellen Projekten gesprochen. Und es gibt noch eine kleine Hall of Fame über und quasi für Frank Farian. Mein Name ist Dirk Beckel. Ich wünsche euch viel Spaß in den nächsten zwei Stunden Radio Sub. Und wir kommen zu unserem ersten Thema. Ich freue mich sehr, ich habe einen Studiogast, nämlich den Jan Bambach von Vielbund aus Darmstadt. Schönen guten Abend.
Hey, guten Abend, Dirk. Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank für die Anreise. Ist ja sozusagen ein bisschen über die Stadtgrenzen heraus. Ich würde gerne mit dir initial mal darüber sprechen, für alle die den Vielbund e.V. nicht kennen. Kannst du ihn mal kurz vorstellen?
Sehr gerne. Also Vielbund ist ein queerer Verein in Darmstadt und queer bedeutet zum Beispiel schwul, lesbisch, bi, inter, trans und wir sind dazu da, um Menschen einfach einen Ort zu bieten, zusammenzukommen, gemeinsame Interessen auszuleben. Ein Jugendzentrum haben wir auch und inzwischen ist dieser Verein mit über 450 Mitgliedern so stark gewachsen, dass wir sogar Sportangebote und auch Kulturangebote haben.
Wow, sehr cool. Habt ihr euch gerade für die Arbeit bestimmte Schwerpunkte gesetzt?
Es gibt immer mal wieder verschiedene Schwerpunkte. Ich würde sagen, vor 10 Jahren war das eher das Anstreben einer rechtlichen Gleichstellung von Schwulen und Lesben im Bereich der Ehe für alle. Schwerpunkte aktuell sind in der Politik, würde ich sagen, die Rechte von Transpersonen vor allem, also dass für ein Selbstbestimmungsgesetz eingetreten wird, dass die Belange von queeren Geflüchteten beachtet werden und abseits davon eigentlich alles, was sonst queere Menschen auch lokal beschäftigen könnte.
Und apropos beschäftigen, das Thema, was ich auch mit dir besprechen wollte, ist die Demos gegen rechts, die es ja sowohl in Frankfurt als auch in Darmstadt als auch in vielen kleineren Städten gegeben hat. Wie kam es denn zu der Idee von Vielbund aus, sich da zu beteiligen?
Wir haben das in der Vergangenheit schon ziemlich häufig gemacht, dass wir im Umkreis von Darmstadt auch in Hessen gesehen haben, oh, da findet eine Demo statt und es wäre cool, wenn Vielbund gemeinsam mit einigen Mitgliedern und jenen, die sich mit uns verbunden fühlen, zusammen anreist, Regenbogenfahnen mitnimmt und so haben wir das dann auch am 20. Januar gemacht. Wir haben wieder dazu aufgerufen, mit uns in die S-Bahn oder in die Regionalbahn einzusteigen, hierher zu kommen und laut gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren.
Ich sollte vielleicht das Mikro wieder aufmachen. Wie viele haben das Angebot wahrgenommen, dann auch da zusammen nach Frankfurt zu fahren? So ungefähr, Pi mal Daumen.
Ich glaube, im Zug waren wir dort, wo wir standen, um die 25 bis 30 Personen. Man muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung, wie viele es am Ende waren, weil wir haben uns auf dem Römerberg, wo wir dann teilweise standen, nicht mehr wiederfinden können. Es war einfach viel zu voll, aber das fand ich auch schön.
Ja, genau, besser geht's ja fast nicht. Wie war es auf der Demo? Also, wie war die Stimmung da?
In erster Linie war es wirklich sehr voll. Ich glaube, die Hessenschau hatte von 35.000 Menschen berichtet und jeder, der schon mal auf dem Römerberg war, weiß, es ist schwer, so viele Menschen da unterzukriegen. Und die Stimmung war überraschend kämpferisch dafür, dass die Menge an Menschen so bürgerlich waren. Also das waren jetzt alte Menschen, junge Menschen, es waren Personen mit sämtlichen Hintergründen und das war so schön mit anzusehen. Es haben viele auch gesagt, uff, es ist ziemlich kalt, es ist ziemlich eng, aber ich bleib hier, es ist eine wichtige Sache.
Wenn du jetzt, mag vielleicht aus unserer Sicht auch ein bisschen überflüssig sein, die Frage, aber warum sollte sich eine queere Person gegen rechts stellen, beziehungsweise ja, dagegen demonstrieren?
Also in erster Linie sind die Demos, glaube ich, spezifischer gegen Rechtsextremismus. Ja. Und es gibt als queere Person sehr viele gute Gründe, gegen Rechtsextremismus einzustehen. Zum einen sehen wir das in der Historie. In Deutschland haben wir ja mit dem Paragraphen 175 eine krasse systematische Verfolgung von vor allem homosexuellen Lebensweisen erlebt. Gefängnisstrafen, aber auch Deportationen und Mord während der NS-Zeit. Und wenn man sagt, nie wieder, dann muss man das ernst nehmen. Auch als queere Person und sehen, wie es bei rechtsextremen Gruppierungen und Parteien wie der AfD wieder von vorne losgeht. Und da lässt sich leider einiges, was sehr schockierend ist, beobachten.
Ja, also wer so ein bisschen dieses Geheimtreffen da in Anführungszeichen verfolgt hat, mag auch bemerkt haben, dass, ich sag mal, wir auch durchaus mit dabei gewesen wären, wenn deren Fantasien Wahrheit würden, was die Deportation anginge.
Sowas von. Und die Fantasien, was queere Menschen betrifft seitens der AfD, die sind jetzt nicht unbedingt neu. Also wenn ich das richtig im Kopf hatte, meinte bereits 2015 die Beatrix von Storch, dass sie die sogenannten Demos für alle mit organisiert. Die sind damals lautstark mit Bussen durch Deutschland getourt, um Stimmung gegen die Ehe für alle zu machen, aber auch gegen Aufklärung über queere Lebensweisen an Schulen, was auch wichtig ist. Und ein Jahr später in Sachsen-Anhalt wurde beispielsweise im Landtag darüber diskutiert, ob man die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklären könnte, wo halt queere Menschen immer noch ins Gefängnis gesteckt werden können. Und der AfD-Mann Andreas Gehlmann hat dann laut Protokoll dazwischen gerufen, das sollen wir in Deutschland auch machen. Zitat Ende. Also es sind Fantasien, die sich auch sehr stark gegen queere Menschen richten. Und ja, dagegen gehen wir primär auf die Straße.
Der Vielbund sucht für dieses Jahr noch ein Motto für den CSD. Ist das soweit korrekt?
Ja, das ist seit 2011 jedes Jahr korrekt, ja.
Ah, okay. Also ihr sucht wirklich jedes Jahr sozusagen von ja teilnehmenden, interessierten Ideen für das Motto.
Genau, unser Prozess ist im Grunde immer ziemlich gleich. Wir setzen uns ziemlich oft zusammen, brainstormen Ideen, schauen, woraus lässt sich dann tatsächlich auch eine sinnvolle Forderung ableiten oder vielleicht 10 Forderungen. Und am Ende haben wir hoffentlich etwas, das kurzgriffig und eingängig ist.
Sehr cool. Und ich meine, ich weiß nicht, in Frankfurt war das Motto hin und wieder mal, wie soll ich sagen, umstritten. Gab es die Herausforderung in Darmstadt auch?
Ja, ein paar Mal schon. Es ist natürlich immer die Frage, in welche Richtung es umstritten war. Einige Jahre lang hatten wir Feedback im Sinne von, es ist nicht ganz politisch genug und nicht provokant genug. In anderen Jahren, das war 2016 und tatsächlich mein Favorit, wo wir als Motto Liebe, Sex und Widerstand hatten. Das war dann ein bisschen kontroverser, aber ich glaube, das hat der Zeit damals echt sehr gut getan.
Okay. Und wie ist denn so das Feedback? Also wir können ja auch bei diesem Jahr bleiben. Wie sieht's aus? Gab es schon Rückmeldungen auf den Aufruf?
Ja, genau. Wir haben einen Aufruf gestartet unter csd-darmstadt.de/thema, wo wir erstmal nach einem ganz grundlegenden Überthema suchen, wo wir dann einsteigen können in unserer Planung. Und bislang hatten wir da sehr viele Dutzende gute Rückmeldungen, wo ich auch erstaunt war, dass man sehen kann, in welche Richtung es grob geht. Also viele sorgen sich um queere Geflüchtete, viele um den Zustand unserer Demokratie. Und ich glaube, an Ideen mangelt es dieses Jahr echt nicht.
Da wird es wahrscheinlich eher schwer, dann wirklich das Beste rauszusuchen.
Das stimmt, ja. Also auch in den letzten Jahren war es immer üblicherweise eine sehr knappe Entscheidung. Es gibt ja sehr viele Themen, vor allem als queere Person, für die es sich lohnt, auf die Straße zu gehen.
Das ist wahr. Wie ist das denn sozusagen aus eurer Blickrichtung? Du hast es im Prinzip vorhin schon angedeutet. Muss es politisch sein?
Mein persönlicher Wunsch ist, dass es politisch wird. Und der Anspruch aus Darmstadt war eigentlich jedes Jahr sehr ähnlich. Also abseits von dem Motto haben wir noch natürlich ein Überthema, aber auch einen Mottotext. Und darin enthalten sind auch Forderungen, die man tatsächlich dann an die Politik stellen kann. Also wenn man etwas als Motto hat, wie zum Beispiel 2018 Trans Pride, du bestimmst nicht mein Geschlecht, dann klingt das erstmal gut, aber dahinter waren dann auch in dem Text ungefähr 8 Forderungen nach dem Motto TSG abschaffen, Selbstbestimmungsgesetz her und so weiter. Also neben dem Feiern und dem Gedenken ist, glaube ich, auch dieses Fordern sehr wichtig.
Ja, ich glaube, die Mischung ist wichtig. Also ja. Weil es gibt ja immer sozusagen die pure Partyfraktion oder die sehr stark politisch Engagierten. Aber also aus meiner Sicht ist es auch wichtig, da einen guten Mittelweg zu finden.
Das stimmt, ja.
Dann einfach zu den Daten. Wie kann man denn sowohl mit Vielbund, auch wenn man sich engagieren will, wenn man vielleicht das Angebot sich mal anschauen möchte, teilnehmen möchte, als auch zum Thema CSD-Motto was beitragen? Wie kommt man mit euch in Kontakt?
Ich denke, am einfachsten ist es, wenn man allgemein was über uns erfahren möchte, auf unsere Seite vielbund.org zu gehen. Dort haben wir alle Termine zusammengetragen, sei es die Sitzungen, die wir haben, um den CSD zu organisieren oder auch queere Feiern, als auch unsere Insta-Seite @vielbund, wo dann weitere Infos und auch Kontaktmöglichkeiten veröffentlicht werden.
Ja, vielen Dank sozusagen an den ursprünglichen Namensgeber oder Namensgeberin, weil das ist eine URL und ein, sag ich mal, Name für Instagram, die man sich gut merken kann mit Vielbund. Jan Bambach von Vielbund aus Darmstadt, ich danke dir herzlich, dass du heute bei uns warst.
Danke
dir,
Dirk.
Und weiterhin viel Spaß dabei.
Danke sehr.
Radio Sub.
Am vergangenen Sonntag haben die Freien Demokraten ihr Wahlprogramm zur Europawahl verabschiedet. Zitat: Die FDP geht mit klaren queerpolitischen Festlegungen in den Europawahlkampf. Das betrifft die Antidiskriminierungspolitik, die Familienpolitik und die globalen Menschenrechte gleichermaßen, erklärte der Bundesvorsitzende der Liberalen, Schwulen, Lesben, Bi, Trans und Queer, Michael Kauch. Mein Kollege Markus Prieskorn hat vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihm auch nochmal nach diesem ominösen Kürzel gefragt.
Liberale, Schwule, Lesben, Bi, Trans und Queer.
Ja, eine der wichtigsten Themen, was ich so gesehen habe in der Presseerklärung von euch, war, dass wohl die Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Ehen irgendwie gegenseitig in der gesamten EU sozusagen anerkannt werden sollte.
Genau. Also es ist so, dass die Familienpolitik und das Familienrecht ja nationale Zuständigkeit ist. Dennoch ist ja notwendig, dass die Unionsbürger, also die Europäer, frei ihren Arbeitsort wählen können, ihren Wohnsitz wählen können und dann auch so behandelt werden mit ihrer Partnerschaft, wie das in ihrem Heimatland eben möglich ist. Das heißt konkret Länder, wo es keine Ehe für alle gibt. Nehmen wir mal das Beispiel Italien. Dort wäre halt unsere Forderung, dass Italien jetzt nicht die Ehe für alle einführen muss. Das ist deren Sache. Aber wenn Europäer kommen, die eben eine gleichgeschlechtliche Ehe haben, dass sie zum Beispiel auch im Steuerrecht wie Ehegatten behandelt werden, das ist auch in einigen osteuropäischen Ländern ja ein Thema, und hier eben die Rechtsordnung der anderen Mitgliedstaaten geachtet wird.
Also ich denke mal, Ungarn wird natürlich genauso schwierig sein, ne? Nehme ich an.
So ist das. Also wir haben natürlich in Polen, in Ungarn, auch in Rumänien durchaus dort noch größere Probleme. Es gab ja sogar Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshofs, dass zumindest einen Aufenthaltstitel für Ehegatten es geben muss, wenn die zum Beispiel Amerikaner sind, also nicht EU-Bürger. Und Rumänien hat sich in der Vergangenheit immer wieder gewehrt, diesen Gerichtsentscheid auch umzusetzen. Deshalb muss es hier nochmal eine Klarheit von europäischer Ebene geben.
Was wurde denn noch festgestellt oder festgelegt bei euch im Wahlprogramm von der FDP jetzt für die Europawahl?
Also im Wesentlichen sind es noch drei große Themen. Das eine ist die Antidiskriminierungspolitik der Europäischen Union. Wir wollen eben sicherstellen, dass die Regeln, die auf europäischer Ebene gelten für Rassismus beispielsweise, dass sie eben auch auf Homophobie angewendet werden, dass die Richtlinien an dieser Stelle ausgeweitet werden, so wie unser allgemeines Gleichbehandlungsgesetz ja auch in Deutschland verschiedene Dimensionen kennt und nicht nur den Rassismus. Wir wollen, dass wenn Mitgliedstaaten zum Beispiel nicht sicherstellen, dass CSDs ungehindert stattfinden, dass die Mittel der Europäischen Union für diese Länder dann auch eingefroren werden, so wie das jetzt beispielsweise auch in Ungarn ist mit deren Verstößen, beispielsweise beim Thema freie Aufklärung über Homosexualität. Und wir wollen, dass die Europäische Union auch sicherstellt, dass die Rechtsordnung der anderen Mitgliedstaaten beim Thema reproduktive Rechte geachtet wird. Wir haben einen aktuellen Fall. Die italienische Regierung hat jetzt ein Gesetz durchs Parlament gebracht, in dem die Italiener bestraft werden, die im Ausland rechtmäßig Leihmutterschaft beispielsweise in Anspruch nehmen. Das heißt, ein Italiener, der in Belgien wohnt, wo man altruistische Leihmutterschaft machen kann, kann dann eigentlich nicht mehr in sein Heimatland zurück, weil immer eine Strafandrohung da ist. Das geht nicht. Auch hier, wir wollen den Italienern nicht vorschreiben, wie sie Leihmutterschaft in ihrer Rechtsordnung behandeln, aber dass man mit dem Strafrecht rechtmäßige Leihmutterschaften anderer Länder in Frage stellt, das geht eben nicht. Und der letzte Punkt, der uns sehr wichtig ist, sind die globalen Menschenrechte. Wir haben ja einen Bericht von Amnesty International, dass sich die Menschenrechtslage insbesondere in Teilen Afrikas massiv verschlechtert für Schwule, Lesben und Transgender. Und da muss die Europäische Union aktiver werden. Und es ist ja immer wieder umstritten gewesen, ob man bei Strafverschärfungen mit Sanktionen auch antwortet als Europäische Union. Wir haben uns auf unserem Parteitag dafür entschieden. Wir wollen, dass die Entwicklungshilfe dann auf den Prüfstand gestellt wird. Jetzt zuletzt Burundi, wo der Staatspräsident fordert oder aufruft, man könne ja Schwule auch steinigen und das sei keine Sünde. Da muss man dann eben sagen, solche Regime möchten wir mit unseren Steuergeldern jedenfalls nicht finanzieren.
Da trifft man natürlich dann aber auch die anderen halt, ne? Also das ist natürlich dann auch mal so zweiseitig immer.
Das ist richtig. Also es ist ja immer das Argument, dass man damit die normale Bevölkerung trifft. Nur die Realität in genau diesen Ländern wie Burundi, Uganda und ähnliche in der Region ist, dass in der Frage der Verfolgung von Homosexuellen die Zustimmungsraten in Umfragen bei 90% liegen. Und dann muss man sagen, wenn die Gesamtbevölkerung solche menschenrechtsverachtende Politik auch noch unterstützt, dann muss man darauf auch keine Rücksicht nehmen.
Ja gut, auch klar. Dann nochmal zu dir. Du bist ja jetzt nachgerückt im Europäischen Parlament jetzt seit Januar, wenn ich das jetzt richtig gesehen hatte.
Genau.
Wie sind denn so jetzt deine ersten Erfahrungen, 4 Wochen ungefähr im Europaparlament? Also ich glaube, eine Sitzung gab es bis jetzt erst, ne?
Na, wir hatten eine Sitzungswoche in Straßburg, aber es sind ansonsten im Europäischen Parlament ja auch Sitzungswochen in Brüssel, wo die Ausschüsse tagen. Also ist eigentlich jede Woche was. Ich bin zuständig jetzt für die Bereiche Außenpolitik, Wirtschaft und Industrie, aber eben auch mit der Zuständigkeit für LSBTI und habe gerade in meinen außenpolitischen Aktivitäten jetzt einen Fokus auf die Menschenrechtslage von LSBTI in Afrika. Das habe ich zu meinem Thema gemacht, weil in den verbleibenden 6 Monaten muss man sich konzentrieren. Und das ist mein Thema dort.
Na ja, gut. Und schon spannend sozusagen.
Es ist ein tolles Parlament, dadurch, dass es eben so international ist und auch die Sichtweisen, selbst unter den Liberalen aus den unterschiedlichen Ländern, durchaus sehr unterschiedlich sein können, muss man da tatsächlich ganz viel daran arbeiten, Kompromisse und gemeinsame Linien zu finden, vielleicht noch mehr als im Deutschen Bundestag. Und was halt im Europaparlament anders ist, dadurch, dass die Regierung, also die Kommission, nicht in dieser Form vom Parlament abhängt, wie das in Deutschland im Bundestag ist, hat man nicht dieses Oppositions- und Regierungslager, sodass man wirklich mit sehr wechselnden Mehrheiten auch arbeitet. Mich erinnert das mehr von der Arbeitsweise zum Beispiel auch an meine Tätigkeit im Stadtrat, wo wir auch keine festen Mehrheiten haben. Mhm. Und das macht die Sache natürlich sehr spannend und ermöglicht es dem einzelnen Abgeordneten auch mehr persönlich zu bewegen.
Also dass man dann auch eher tatsächlich nach eigenem Gewissen dann sozusagen entscheiden kann.
So ist das. Also ich war beispielsweise auch für die Gaza-Resolution des Parlaments zuständig für die FDP. Und da haben wir nicht immer mit unserer Fraktion gestimmt, sondern haben teilweise auch für beispielsweise Anträge der Christdemokraten gestimmt. Das wäre im Deutschen Bundestag jetzt undenkbar, weil da hat man halt dann eben immer die Regierung, die dann in Frage gestellt wird. Das haben wir hier nicht.
Die zwei Lager dann, okay. Gut, genau. Das wird also spannend dann noch weiterhin mit der Europawahl, die dann jetzt im Juni dann ansteht. Aber jetzt haben wir schon mal ein bisschen Eindruck gewonnen, was die FDP plant. Dann darf ich mich jetzt erstmal an dieser Stelle bedanken bei Michael Kauch. Vielen Dank.
Das war mein Kollege Markus Prieskörn. Und ich sage auch vielen Dank. Am 19.01. bis 22.01. hat dieses Jahr die 24. Homonale, das Queere Filmfest in Wiesbaden stattgefunden. Das haben wir zum Anlass genommen, nachträglich mit Joachim Schulte von der Homonale in Wiesbaden ein bisschen die Veranstaltung Revue passieren zu lassen. Ich habe mit besagtem Joachim Schulte vor der Sendung gesprochen und darum ging's. Für alle, die die Homonale in Wiesbaden noch nicht kennen, kannst du uns die Homonale kurz vorstellen?
Ja, gerne. Wir sind ein Team, das seit 24 Jahren die Homonale in Wiesbaden macht. Das Queere Filmfestival im Caligari, dem schönsten Kino im Rhein-Main-Gebiet. Und das Kulturamt der Stadt Wiesbaden hat es zum festen Bestandteil seines Programms gemacht, immer Ende Januar die Homonale an einem Wochenende plus an einem Montag zu zeigen. Also wir haben 11 Filme, die wir jedes Jahr auswählen. Und das Team ist nicht so groß, wir sind 5 Leute, aber wir sind sehr froh, zur diesjährigen Homonale haben wir Zuwachs bekommen an Menschen, die auch sich interessieren für Film, aber vor allen Dingen natürlich auch Lust haben, Filme auszuwählen. Und wir sind ja Gott sei Dank so, dass wir mittlerweile einen großen Fundus von Filmen, auch neuen Filmen im queeren Bereich haben. Das war, als wir begonnen haben, ganz, ganz anders. Und wir sind so wirklich froh, dass sich diese Zeit eben geändert hat.
Wie sucht ihr denn die Filme aus?
Ja, wir haben so ein paar Kriterien uns erarbeitet, nach denen wir eigentlich jedes Jahr vorgehen. Wir wollen eine einigermaßen Gleichberechtigung der verschiedenen Segmente, die ja da sind. Also das heißt, wir zeigen Filme, die das Thema der schwulen Männer reflektieren, das Thema der lesbischen Frauen, das Thema der transidenten Personen, auch der intergeschlechtlichen Personen. Das ist so ein bisschen ein Kriterium, nach dem wir auswählen. Und das andere Kriterium ist, dass wir immer auch versuchen, einen historischen Film, also einen Film, der schon ein bisschen, wo ein bisschen Zeit vergangen ist, bis er gezeigt wurde, weil wir das spannend finden, wie der Blick auf unser Themenfeld vor 30, 40 Jahren aussah.
Wie schwierig ist das?
Das ist nicht schwierig, nur wir sehen eben tatsächlich manchmal, was für Fortschritte wir gemacht haben und wie differenziert sich das Bild auch des queeren Kinos gewandelt hat. Das heißt, der Blick auf schwule, lesbische, transidente, intergeschlechtliche Lebensverhältnisse sich verändert hat. A, dass sie überhaupt in der Differenziertheit vorkommen und B, wie sie dann vorkommen.
Schwenken wir sozusagen zum Publikum. Wie zufrieden seid ihr mit den Besucherzahlen dieses Jahr?
Sehr. Wir erleben jedes Jahr wirklich eine Steigerung, nicht so viel, aber doch immer wieder kommt ein bisschen mehr dazu. Und was uns vor allen Dingen gefreut hat, ist, dass wir dieses Jahr doch an etlichen Filmen auch jüngeres Publikum ansprechen konnten mit unserer Auswahl. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir haben ja so ein klassisches Publikum 50 plus, die eben tatsächlich auch sind Leute, die Nerds sind, die Filme gerne gucken wollen. Wir dürfen ja auch nicht nicht vergessen, dass wir für das Rhein-Main-Gebiet eines der ganz wenigen, in Anführungsstrichen, übrig gebliebenen queeren Filmfestivals sind. Weiterstadt hält ja nach wie vor die Fahne hoch, aber in den Metropolen zum Beispiel, Frankfurt und so weiter, hat man eine andere Art von Möglichkeit, queere Filme zu zeigen, nämlich in den Programmen der Kinos, die sozusagen mitlaufen. Aber als Festival gibt es das nicht mehr. Von daher gesehen ist es schon nochmal was Besonderes und wir erleben auch, dass viele Menschen wiederkommen. Also man sieht Gesichter, die man dann einmal im Jahr sieht und die sich freuen, uns zu sehen und sagen, hey, das ist super, dass ihr das macht und dass wir auf diese Weise Gelegenheit haben, mal ein ganzes Wochenende lang uns verschiedene queere Filme anzuschauen.
Du hast gerade schon gesagt, dass auch jüngeres Publikum dieses Jahr mit dabei war. Wer kommt denn generell als Zielpublikum? Also du hast gesagt, die Filmnerds, klar, aber sind denn auch Heterosexuelle beziehungsweise halt einfach Interessierte zu sehen?
Also da wir natürlich nicht abfragen am Einlass.
Nicht?
ist das natürlich an der Stelle nicht sichtbar, aber wir merken, du merkst natürlich, ob Menschen aus der Community kommen oder eben eher heterosexuelles Publikum ist und das hängt sehr vom Film ab. Mhm. Also Filme, die auch im, ich sag mal, im Mainstream eine Resonanz gefunden haben, die gut besprochen wurden in Zeitschriften, die in Filmkritiken, die ziehen auch den einen die andere aus dem heterosexuellen Bereich an. Was uns natürlich ganz großes Anliegen auch ist. Denn wenn ich nochmal in die Geschichte zurückgehe, unsere kleine Geschichte von 24 Jahren, dann ist dieses Filmfestival ja entstanden im Zuge eines CSDs. 99 hatten wir diese Idee, in Wiesbaden einen CSD zu machen und es gehörte einfach dazu, zu sagen, hey, wie erreichen wir denn Menschen und wie zeigen wir denn eigentlich auch queeres Leben? Und ein Teil dieses Zeigens ist neben Demonstrationen ja eben auch Filme anzuschauen. Und so haben wir das Filmfestival damals ins Leben gerufen und bis auf ein einziges Jahr, wo wir pausiert haben, haben wir eben quasi jedes Jahr zeigen können.
Das ist Wahnsinn, also ehrlicherweise. Also es ist wirklich, ist ja, also auch wenn du gesagt hast, ein kleiner Ausschnitt der Geschichte, aber 24 Jahre ist wirklich eine, finde ich, stolze Leistung. Wenn du jetzt die 11 Filme dir dieses Jahr anschaust, kann ich dir eine quasi unbedingt sehenswert Empfehlung entlocken? Natürlich gerne auch 2 oder 3.
Also ich fand der Highlight, das hat sich auch an den Zuschauerzahlen gezeigt, Blue Jane. Blue Jane ist ein Film über eine Lehrerin, lesbische Lehrerin in England der Thatcher-Jahre. Und zeigt auf ganz differenzierte Weise, was es bedeutet, diesen Beruf auszuüben in einer Umgebung, in der Homosexualität geächtet ist, in der sie auch durch ein Gesetz, diese Clause 28, quasi belegt ist. Und das fand ich das Tolle an der Verschränkung, es wirft den Blick nicht nur auf die Lehrerin, sondern auch auf eine Schülerin. Und wie dieses Verhältnis als queere Person oder als lesbische Person erwachsen zu werden in einem homophoben Umfeld unter SchülerInnen, aber gleichzeitig auch, wie positioniert sich die Lehrerin oder wie scheu oder wie zurückhaltend ist sie an der Stelle auch, in welchen Zwängen steckt sie? Das ist sehr differenziert dargestellt und auch wunderbar gespielt. Und deswegen würde ich Blue Jane wirklich empfehlen. Und was mir auch gefallen hat, ist ein Film, der von der Besetzung her großartig ist, mit Frank Rogowski, Passage, ein französischer Film, der Homosexualität, also die einen Protagonisten vorstellt, in einer Weise, wo es vor allen Dingen eine ganz stark egoistische Variante hier präsentiert wird. Also wo die Homosexualität des Protagonisten sich überlagert mit anderen Verhaltensweisen. Und auch das fand ich sehr, sehr toll gespielt und aber auch vor allen Dingen von der Thematik her tief durchdrungen. Und wenn ich noch was
Ja, bitte, klar.
Sagen darf, Wir haben auch natürlich immer oder versuchen darauf zu achten, dass wir das Kino auch als Weltkino wahrnehmen. Also dass wir in andere Länder gehen. Und das Blau des Kaftans, den wir am Montag gezeigt haben, zeigt die marokkanische Gesellschaft, wie eben Homosexualität dort wie versteckt, aber gleichzeitig doch auch Wege gefunden werden, um als schwuler Mann zu leben und auch eine Beziehung aufzubauen. Es zeigt aber gleichzeitig auch die Kosten, die das für die Protagonisten bedeutet, dieses Leben führen zu können. Und von daher gesehen sind das alles Sachen, die wir dieses Mal ganz stark den Fokus doch darauf hatten, die Beeinträchtigung, die gesellschaftliche Verhältnisse, repressive Verhältnisse, ob sie jetzt juristisch nochmal zusätzlich verschärft sind oder ob es nur in Anführungsstrichen um Einstellungen geht, wie das Menschen beeinträchtigt, wie es sie beschädigt und wie es ihnen eigentlich ein selbstbestimmtes Leben fast verunmöglicht und gleichzeitig doch wiederum Lücken lässt, um ihre Wege zu finden. Das fand ich dieses Jahr besonders spannend an den Filmen, die wir auswählen konnten. Und wir versuchen ja auch möglichst aktuelle Filme zu finden, weil das Publikum das auch nachfragt.
Super. Joachim, ich danke dir vielmals, dass das mit dem Interview im Nachgang geklappt hat. Ich bedanke mich herzlich bei dir und ja, viel Erfolg natürlich dann auch für die Auswahl schon fürs nächste Jahr.
Ich danke dir sehr.
Hallo, ihr Sahnehäubchen, hier ist eure Tante Gladys und jetzt gibt's was auf die Ohren von Radio Sub.
Radio Sub. Die schwul-lesbischen Weltnachrichten.
Mit Sebastian Schweighöfer. Guten Abend. Moskau. Eine Frau in Russland ist nach Angaben von Aktivisten wegen Extremismus angeklagt worden. Behörden hatten vorher auf ihrem Instagram-Profil Fotos mit einer Regenbogenfahne entdeckt. Die 33-Jährige werde nun beschuldigt, ein Symbol einer extremistischen Organisation gezeigt zu haben. Der Vorwurf kann mit bis zu 15 Tagen Haft oder einer Geldstrafe von bis zu 2000 Rubel, umgerechnet 20 Euro, geahndet werden. Die Aktivisten sagen, das Foto sei vor Inkrafttreten eines strengen LGBT-Verbots gepostet worden. Außerdem verstoße das Verfahren gegen die russische Verfassung. Dort sei Meinungsfreiheit festgeschrieben. Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine vor 2 Jahren gehen die Behörden in Russland verschärft gegen nicht-heterosexuelle Aktivisten vor. Begründet wird das vor allem mit dem Schutz von Kindern und traditioneller Familienwerte. Athen. Trotz heftiger Debatten ist in Griechenland ein Gesetzentwurf zur Legalisierung der Ehe für alle ins Parlament eingebracht worden. Ziel sei, dass Personen allen Geschlechts eine Ehe schließen könnten. Nächste Woche sollen die zuständigen Fachausschüsse im griechischen Parlament über den Entwurf abstimmen. Der griechische Ministerpräsident Mitsotakis hat den Entwurf ins Parlament eingebracht, obwohl es heftige Widerstände gibt. Einmal aus seiner eigenen Partei, aber auch von der einflussreichen griechisch-orthodoxen Kirche. Diese ist, so wörtlich, komplett gegen den Gesetzentwurf. Mitsotakis sagte, er werde die Meinung der Kirche hören, aber der Staat beschließe die Gesetze. In Griechenland sind schon seit 2015 eingetragene Lebenspartnerschaften für gleichgeschlechtliche Paare erlaubt. Über die Adoptionsfrage war aber nicht entschieden worden. Köln. Der frühere Fußballnationalspieler Thomas Hitzlsperger hat homosexuelle Profis erneut zu einem Coming-out ermutigt. Der Süddeutschen Zeitung sagte Hitzlsperger, die Zeit sei reif. Das sollten die betroffenen Spieler auch erkennen. 2014 hatte der heute 41-Jährige seine Homosexualität öffentlich gemacht, trotz einiger Bedenken. In der Mannschaftskabine habe es immer wieder homophobe Äußerungen damaliger Teamkollegen gegeben. Trotzdem habe er nach langen Überlegungen den Weg in die Öffentlichkeit gewagt. Hitzlsperger hofft, dass bei der EM in Deutschland auch Themen wie Menschenrechte, Diversität und Nachhaltigkeit beachtet werden. Das nerve einige, aber das halte er aus. Und das waren sie, die schwul-lesbischen Weltnachrichten hier auf Radio X.
Radio Sub.
Ich habe vor der Sendung ein Interview mit Rainer Bielfeld geführt. Und Rainer Bielfeld begleitet mich in meiner Beziehung schon relativ lange. Der Start war eine Fernbeziehung und ich habe mit Herzen, mit Koffer immer Rainer gelauscht, wenn ich nach Hause gefahren bin. Er hat 2004 schon über schwule Kicker gesungen und wenn ich am Savini-Platz in Berlin mal langgeschlendert bin, musste ich irgendwie immer an Rainer Bielfeld denken. Und Rainer ist wieder auf Tour und das habe ich zum Anlass genommen, ein Interview mit ihm zu führen über sein bisheriges Schaffen und seine aktuellen Projekte. Guten Abend, Rainer.
Guten Abend, Dirk. Ich freue mich sehr.
Ja, vielen Dank, dass das geklappt hat. Sollte es Menschen geben, die dich nicht kennen, magst du dich einfach mal kurz vorstellen?
Also, mein Name ist Rainer Bielfeld, nicht Bielefeld, das sagen auch viele Leute wie die Stadt, aber die gibt es ja gar nicht, deswegen Rainer Bielfeld. Ich bin Sänger, Komponist, Texter, Autor, Chansonnier, Liedermacher, Singer, Songwriter. Ich habe das jetzt mal kürzlich zusammengefasst als als Singer, Chansonmacher. So die drei Begriffe. Singe und spiele und schreibe meine eigenen Songs seit vielen Jahren, mittlerweile 40 Jahren. Vor über 30 Jahren habe ich das erste Album gemacht. Ich arbeite aber auch mit vielen anderen Menschen zusammen, bekannt darunter sind zum Beispiel Gail Tufts, mit der ich lange zusammengearbeitet habe, Tim Fischer, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe, aber aktuell arbeite ich eigentlich nur solo an meinen eigenen Projekten und meinen eigenen Konzerten und meinen eigenen Platten.
Mhm. Du hast ja gerade schon ein paar Sachen aufgezählt, du warst ja auch mit dabei oder maßgeblich mit dabei in einer Kinderhörspielserie die Musik mitgemacht. Ich glaube, du machst oder gibst, sagt man glaube ich eher, Workshops auch für Musiker, einfach so zum Schreiben und Komponieren. Das ist ja wirklich also coole Sache, breites Feld. Was reizt dich an den verschiedenen Themen, also wenn du so eins, zweimal rausgreifen wollen würdest?
Ja, also du hast ja zwei wichtige schon erwähnt, nämlich das Unterrichten, Workshop geben, anderen Kolleginnen und Kollegen Anstöße zu geben. Das macht sehr viel Spaß. Irgendwann hat man ja so ein bisschen Wissen und Erfahrung angesammelt im besten Falle und es macht einfach Spaß, da in der Interaktion auch andere zu unterstützen, vielleicht zu helfen, auch Fehler zu vermeiden, die ich gemacht habe, so wie ich auch wirklich tolle Lehrerinnen und Mentoren hatte, die mir geholfen haben und mir einige Steine aus dem Weg geräumt haben. Auch wenn es dann immer man seinen eigenen Kopf hat und dann immer noch über die Steine am Wegrand mal gerne hinüberstolpert. Aber so ganz glatt kann ja gar kein Weg gehen. Das macht keinen Spaß. Na, und das andere, was du erwähnt hast, das sind Kinderprojekte. Das mache ich seit Anfang der 90er schon mit viel Freude und sehr regelmäßig. Das macht mir großen Spaß. Bislang eigentlich immer mehr oder weniger im Hintergrund. Das heißt, ich schreibe und komponiere Kindermusicals und Kinderhörspiele. Zum Beispiel ein bekannteres ist bei den Musicals zum Beispiel Eine Woche voller Samstag oder Pippi Langstrumpf Musicals. Und bei den Hörspielen die Serie Captain Sharky, die habe ich mit aus der Taufe gehoben, habe da Regie geführt, immer die Bücher geschrieben, basierend auf den Bilderbüchern. Und einige Jahre hat Dirk Bach den Captain Sharky gespielt, den verwegenen, sich manchmal selbst überschätzenden, aber immer sehr mutigen Piraten Sharky. Und nach seinem Tod hat dann Axel Prahl die Rolle übernommen. Mittlerweile schreibe ich da nur noch die Songs. Das sind drei neue Songs pro Folge, aber ich bin immer noch dabei. Und das ist jetzt, glaube ich, schon die 19. Folge, die wir gerade abgeschlossen haben. Mittlerweile führt mein Freund und Kollege Thomas Nicolai Regie und nimmt das Ganze so federführend in die Hand und ich kann mich auf die Musik konzentrieren. Das sind so zwei Bereiche, die mich beide sehr reizen. Beim Unterrichten leite ich die Zeller Schule mit. Das ist ein jährliches Förderseminar für Lieder, Texterinnen und Texter. Und das mache ich mit sehr viel Herzblut seit vielen Jahren und habe auch viel Chanson-Interpretation, also wie man Lieder interpretiert, wie man Lieder singt, auf die Bühne bringt. An der Ernst Busch in Berlin unterrichtet und anderen Hochschulen. Und manchmal gebe ich auch einfach privates Coaching.
Und ich glaube, was ich toll finde, aber korrigier mich, wenn das falsch ist, da kommt mir auch das ein oder andere Lied mal auf ein Album von dir.
Meinst du von den Kindersachen?
Ja. Nee, ich dachte eigentlich von den Workshops auch, oder?
Ach so, ich habe zum Beispiel auf meinem Album Orange habe ich einen großen Chor engagiert, mit dem ich gerade an Songwriting gearbeitet habe. Da haben mir die Studierenden von der Ernst Busch, die ich in einem Workshop für Songwriting hatte, die haben mich da dann verstärkt. Und natürlich Zeller Schule, ach so, das ist natürlich ganz besonders wichtig. Da habe ich einfach viele, viele Menschen kennengelernt, mit denen ich zusammenarbeite. Ich texte sehr gern, also komponieren fällt mir naturgemäß ein bisschen leichter. Ich bin von Haus aus Musiker, aber schon immer sehr textaffin gewesen. Aber das Texten macht mir oft Angst und da gerate ich immer in tiefe Selbstzweifel. Und mittlerweile texte ich sehr viel. Also entweder ich arbeite auch gern mit Leuten zusammen, die komplett die Texte für mich schreiben, wie zum Beispiel Edith Jeske, mit der ich unter anderem die Rinnsteinprinzessin geschrieben habe. Also das ist eine ganz lange, mittlerweile über 40 Jahre lange Zusammenarbeit, was erstaunlich ist. Ich bin ja erst 29. habe aber im Laufe dieser Seminare, die ich schon lange begleitet, auch viele Menschen kennengelernt, mit denen ich mittlerweile im Team arbeite. Weil das macht mir total Spaß und das ist sehr konstruktiv, wenn die Leute einander respektieren und wertschätzen. Und an vielen Texten, die ich für die letzten Alben geschrieben habe, sind manchmal 3, 4, 5 Leute beteiligt. Und das macht großen Spaß. Und wie gesagt, ist sehr konstruktiv und nimmt mir oft viel Angst. Also ich kann dann das machen, was ich wirklich fühle und empfinde und habe das in der Hand, dass ich wirklich ich selbst bleibe auf der Bühne und auf der Platte, aber dennoch sehr viel Input von den anderen bekommen.
Jetzt hatten wir ja vor ein paar Jahren einen nicht so schönen Einschnitt, also gerade für Künstler, nämlich Corona, wie ja jeder immer noch weiß. Was hat das für dich verändert?
Erstmal im Vergleich zu vielen Kolleginnen und Kollegen habe ich ein bisschen Glück gehabt, ein bisschen Schwein gehabt, denn als das losging, war es bei mir ein Jahr, in dem sowieso nicht so viele Konzerte anlagen, die hätten ausfallen können. Es waren natürlich eine ganze Reihe, aber ich konnte das dann ganz gut auffangen. Zum einen habe ich dann einen für mich ungewöhnlichen Auftrag bekommen, ein Theaterstück zu schreiben oder eine Revue. Das war an der Landesbühne Wilhelmshaven zum 75. Geburtstag des Bundeslandes Niedersachsen. Das war sehr schön und das war für mich was Neues, auch etwas, was mir ein bisschen Angst gemacht hat, aber es lief dann sehr schön und das war ein wichtiger Auftrag in der Zeit. Und zum anderen habe ich dann auch angefangen, mehr Online-Events zu machen. Also da wirklich sehr regelmäßig Online-Konzerte, die wurden auch sehr gutiert. Und ich wollte es erst umsonst machen und dann haben viele Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, gesagt, nee, ich möchte gerne eine Karte dafür kaufen und ich möchte die gerne an den Kühlschrank heften und mich auf das Konzert freuen und mich dann ein bisschen schick machen. Und so war das dann. Also erst hatte ich da wirklich, dachte, das kann man doch nicht für Geld machen, aber doch, das kann man und konnte man. Und das hat sehr gut funktioniert und hat mich über die Zeit hinübergerettet. Zum einen finanziell, aber natürlich auch moralisch, weil man in Kontakt blieb und weitergesehen hat, es wollen weiterhin Leute deine Musik hören. Das war sehr fein und das habe ich jetzt auch fortgeführt, wobei ich jetzt die Zahl der Online-Konzerte, das Interesse ist zurückgegangen, aber es besteht immer noch, aber ich mache die jetzt mittlerweile seltener als in der Corona-Zeit. Und vor allen Dingen arbeite ich jetzt dran, ich würde auch gerne Hybrid-Konzerte machen, das heißt Konzerte, Live-Konzerte, die aber auch live zeitgleich gestreamt werden. Und das ist eine bisschen technische Herausforderung, aber ich arbeite dran und hoffe, dass ich am 1. Juni, wo ich in Berlin ein Konzert zu meinem 60. Geburtstag gebe, dass ich das dann machen kann für das Konzert.
Was sind denn gerade die aktuellen Projekte bei dir?
Ja, natürlich weiter unterrichten. Im Sommer liegt wieder ein Zeller Schule Seminar an, was jetzt vorbereitet werden will an einem neuen Ort. Dann habe ich letztes Jahr habe ich ein neues Programm gemacht, ein Weihnachtsprogramm oder ein Winterprogramm, was ich gern weiter spielen möchte. Aber es ist natürlich die Möglichkeit, das zu spielen, ist zeitlich ein bisschen begrenzt. Also November, Dezember, da arbeite ich jetzt an der Organisation von Konzerten. Bin weiter auf Tour mit meinem Best-of-Programm, was bisher geschah, die Besten aus 3 Jahrzehnten. Das spiele ich live. Und dann habe ich mich entschieden, ich will jetzt auch endlich ein Kinderprogramm machen. Also auch ein Live-Programm. Mhm. Denn ich habe vorhin schon erwähnt, ich habe immer wieder im Hintergrund, zwar auch auf den CDs und auf den Alben als Sprecher und Sänger gearbeitet, aber trotzdem mit den Kindersachen nie vor Publikum. Und ich will es jetzt wirklich wagen, mich dem kritischsten Publikum, ja, aber auch dem auf der anderen Seite auch wohlwollendsten Publikum zu stellen, und möchte gern mal ein Live-Programm machen. Daran arbeite ich gerade. Rainer und sein Glücksklavier heißt es. Und hoffe, dass ich das dieses Jahr noch rausbringen kann. Und ansonsten werde ich weiter. Ich habe bislang tatsächlich immer sehr traditionell ganze Alben rausgebracht. Das will ich auch nach wie vor machen. Aber ich werde jetzt doch auch einzelne Tracks erstmal veröffentlichen. Ich habe vor, dieses Jahr sechs neue Tracks auf den Streaming-Plattformen zu veröffentlichen, und werde es tatsächlich mal andersrum machen. Erst einzelne Tracks veröffentlichen und am Ende das Album. Ich habe immer tierischen Stress, wenn das Album rauskommt. Ich bin immer zu spät und das ist Wahnsinn. Und ich hole dann noch die CDs beim Presswerk. Aber ich mache immer noch CDs, weil viele Leute wollen die tatsächlich gerne noch haben und in den Händen halten und im Regal stehen haben. Und es war immer großer Stress, und ich dachte, ich mache das jetzt mal ein bisschen in etwas kleineren Schritten. Wahrscheinlich wird es so sein, dass ich dann jeden Monat diesen tierischen Stress habe. Wir schauen mal. Aber das das entlastet mich gerade von der Idee her. Und jeden zweiten Monat gibt's einen neuen Track dieses Jahr. Und die anderen Monate werden jetzt noch meine bislang noch nicht im Streaming zu hörenden Alben dann wieder veröffentlicht. So dass jeden Monat was Neues kommt. Dann werde ich halt das haptische Erlebnis, das Album, vielleicht auch mal Vinyl, aber auch CD, solange noch Leute CD haben wollen, mit ausführlichem Booklet, das mache ich dann sozusagen als Schlusspunkt eher dieser Veröffentlichung von einzelnen Tracks.
Ja gut, also dann würde ich sagen, du hast Programm dieses Jahr.
Ich habe Programm, es ist viel zu organisieren, vor allen Dingen. Ich muss in so im Bereich Presse, Promotion, Marketing, Konzertorganisation. Ich mache das alles selbst, werde mir da jetzt Hilfe holen, und da ist viel zu organisieren. Meine Buchhaltung übernehme ich, weil mein Steuerberater, mit dem ich seit über 30 Jahren zusammenarbeite, es wagt, mit 82 in Rente zu gehen. Wirklich wahr. Ein Mann, der seinen Beruf geliebt hat, aber jetzt doch denkt, jetzt macht er mal Pause. Ja. Und da ist also viel, viel rundum Organisation, Social Media. Das ganze Berufsbild hat sich natürlich extrem verändert in den letzten Jahren, und da kann man drüber wehklagen, aber man kann es auch lassen, es ist, wie es ist, und Social Media macht mir in weiten Teilen mittlerweile Spaß, das war auch nicht immer so, und man muss halt sehen, dass das immer wieder so zu einem Gesamtpaket zusammenkommt, dass man viel, viel Liebe und Zeit investiert, aber sich auch nicht komplett auslaugt. Das ist so die Herausforderung.
Du bist jetzt am 15. März im Talhaus in Wiesbaden mit deinem Programm, was bisher geschah. Du hast gesagt, es ist ein Best-of-Programm, ne?
Genau. Also ich hatte vorletzten Jahr ist es jetzt, 2022, hatte ich 30-jähriges Albumjubiläum. Also mein erstes Album habe ich in Eigenregie auf meinem eigenen und neu gegründeten Label Bielefeld Records 1992 rausgebracht. Und ich dachte, so 30 Jahre Alben, das ist dann mein Best-of wert. Und dann habe ich eine Social-Media-Aktion gemacht, dass die Hörerinnen und Hörer dann ihre Lieblingslieder auswählen konnten. Und daraus ist dann ein Doppelalbum entstanden, also in der haptischen Form eine Doppel-CD. Da ist dann eine CD, ist eure Wahl, das sind dann die von den Fans ausgewählten Lieder, und die andere CD ist meine Wahl, das sind dann noch meine Specials, und dann gab es noch 3 Bonustracks. So, und mit dem Programm bin ich natürlich auch auf Tour gegangen und gehe weiter auf Tour. Das ist einfach so ein Konzertrundumschlag durch meine 3 Jahrzehnte und meine und eure Lieblingslieder, und das macht großen Spaß. Das Programm ändert sich mal ein bisschen. Ich habe da ja genug Stoff bei den Liedern von der CD, vom Album. Und ja, mit dem werde ich weiter auf Tour sein. Und am 15. März bin ich dann in Wiesbaden im Talhaus. Und das ist dann dort mein Debüt. Ich habe lange nicht in Wiesbaden gespielt. Freue mich sehr und freue mich sehr auf das Talhaus. Ich konnte schon einen Schnupperauftritt machen. Da war vor kurzem eine Kulturbörse, also wo sich Künstler angereisten Veranstaltern präsentieren, die Funfair. Und da hatte ich einen Kurzauftritt und konnte das Theater schon kennenlernen, die ganze Crew dort. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt müssen wir das Haus voll kriegen. Oh, ich arbeite dran und freue mich sehr drauf.
Sehr cool. Wo gibt's denn Tickets?
Tickets gibt's, also auf meiner Homepage ist auf jeden Fall ein Tourplan. Da gibt's einen Ticket-Link unter dem Reiter Live. ansonsten direkt beim Talhaus, auch auf Social Media habe ich, glaube ich, die Veranstaltung. Also wer auf Facebook ist, noch auf seine alten Tage, es sind sehr viele auf Facebook, der kann da auch die Veranstaltung finden. Aber am besten auf meiner Homepage rainerbielfeld.de. Und ja, da gibt es Ticketlinks.
Wenn wir schon bei Facebook sind, wir posten dann auch auf unserem Account auf Facebook nochmal den Link zu deiner Homepage. Dann haben wir sozusagen den Kreis geschlossen. Rainer, ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Und natürlich weiterhin viel Erfolg.
Lieber Dirk, es war mir ein Fest. Und dir und euch auch viel Erfolg und viel Freude an dem, was ihr tut. Und vielen Dank, dass ihr das tut.
Vielen Dank.
Radio Sub. Hall of Fame.
Michelangelo, Leonardo da Vinci, William Shakespeare, Nijinsky, Alexander the Great, Tchaikovsky, Bernstein, Mahler, Liberace.
Zuerst sang er Rock'n'Roll und Beat, später Schlager. Dann gründete er die Gruppe Bonnie M. und wurde zu einem der erfolgreichsten Musikproduzenten weltweit. Die Rede ist von Frank Farian. Er ist nun am 23. Januar im Alter von 82 Jahren in Miami gestorben. Wir widmen ihm heute für all die Partyhymnen eine Hall of Fame.
Es ist der 18. Juli 1941 in Kirn an der Nahe bei Bad Kreuznach. Dort kommt damals Franz Reuter auf die Welt, der später zu Frank Farian wurde. Sein Vater hat er nie kennengelernt, denn der war im Kriegseinsatz in Russland ums Leben gekommen. Seine Mutter sei seine persönliche Trümmerfrau gewesen, hat Farian mal gesagt. Sie habe alle Steine aus dem Weg geräumt und alles ermöglicht, obwohl die Familie ohne Vater kein Geld gehabt habe. Als seine Mutter ihm als Kind eine Gitarre schenkte, lenkte sie seine spätere Berufslaufbahn in Richtung Musik. 1955 zog der junge Franz mit 14 Jahren zu Verwandten ins Saarland. Dort machte er eine Lehre als Koch. Und zwar auch deshalb, weil er ständig Hunger gehabt hatte und dachte, da bekomme er immer etwas zu essen. Seine erste Gage für einen musikalischen Auftritt hat Farian bei einem Familienabend bekommen. Der Pfarrer habe ihm einen Groschen zugesteckt, weil er so schön »Der Mond ist aufgegangen« gesungen habe. Seine erste eigene Band hatte Frank Farian 1963 im Alter von 22 Jahren. Der Schatten hieß sie und in einem früheren Stall nahmen sie gemeinsam eine Platte auf. In der Mitte hätten ein Mikrofon und ein Tonbandgerät gestanden. Frank Farian verließ dann das Saarland und ging nach Hessen in den Taunus. Dort betrieb er ein Tonstudio in Rossbach. Später zog es ihn dann nach Miami. Er gewann goldene Platten und feierte Charterfolge. Doch warum? Das habe er nie herausbekommen. Aber immer, wenn er einen Song gemischt habe, habe er an seine Zeit als Koch gedacht. Es sei immer um die Zutaten gegangen. Als Musiker brauche man immer viel Glück. Erfolg sei in diesem Bereich nicht planbar. Er habe immer gedacht, er schaffe es nicht. Und es habe ja auch anfangs nicht danach ausgesehen. Bevor Farian nämlich groß ins Geschäft mit anderen einstieg, setzte er sich selbst ganz alleine ans Mikrofon, brachte Mitte der 1970er Jahre viele Teenies zum Weinen und landete damit schon seinen ersten Nummer-1-Hit mit dem traurigen Stück Rocky. Mit Rocky hat er seine erste Million verdient, doch danach schaffte er es kaum noch selbst auf die Bühne zu gehen und dann, wie er mal sagte, war es irgendwann ganz damit vorbei, denn er wurde zum Mann im Hintergrund. Als Produzent begann dann sein Mega-Erfolg. Zum Beispiel mit der Gruppe Bonnie M. Deren erster Titel, Baby, Do You Wanna Bump, hat Farian komplett selbst gesungen. Er nannte das Konzept der Leihstimme. Das war 1975 und dazu brauchte er tatsächlich mehrere Menschen auf der Bühne, weil Farian so viele verschiedene selbstgesungene Stimmen zusammengemischt hatte. Also sangen zwei Boney M-Mitglieder live, zwei weitere bewegten einfach die Lippen. Mit Erfolg. Hits wie Rivers of Babylon oder Ma Baker sind Popgeschichte. Die frühere Boney M-Liedsängerin Liz Mitchell sagte nach dem Tod Farians, sie sei dem Gott der Musik so dankbar, dass man sich begegnet sei, um die Musik von Boney M zu schaffen und mit der Welt zu teilen. Der Stern, unter dem sie sich vereinten, sei höher aufgestiegen, als sie zu träumen gewagt hätten. Mit Boney M war Farian auch mal zu Konzerten nach Moskau gereist und das sei für ihn immer eine ernste Sache gewesen. Denn er habe oft daran gedacht, wie sie als Gruppe gemeinsam auf dem Roten Platz getanzt hätten. Sein Vater sei in Russland im Krieg gefallen und er im selben Russland ein gefeierter Star. Das könne man sich nicht erträumen. Zur Erfolgsgeschichte des Perfektionisten Farian gehört auch, dass er sich über die Optik der Auftritte Gedanken bis ins kleinste Detail machte. Sein Motto war, die Leute hören auch mit den Augen. Und die Erkenntnis Sex sells setzte er dabei ebenfalls um. Junge Tänzer und Tänzerinnen waren immer äußerst körperbetont gekleidet bei ihm. Die Outfits waren zum größten Teil von Farian selbst entworfen. Boney M war übrigens nicht das einzige Projekt, wo Farian Menschen im Vordergrund nutzte, die mit seiner Stimme auftraten. Stichwort Milli Vanilli. Das aber ging total schief. Es wurde zu einem der größten Skandale im Musikbusiness. Nur wusste zunächst niemand, dass die Stimmen in dem Disco-Pop-Hit Girl You Know It's True eigentlich von professionellen fremden Sängern stammten. Und so verkaufte sich Girl You Know It's True mit den Jugendfreunden Robert Pilatus und Fabrice Mauvin Ende der 1980er weltweit mehr als 30 Millionen Mal. Das erste Milli Vanilli Album wurde 1989 in den USA 6-mal mit Platin ausgezeichnet. Das Münchner Duo gewann einen Grammy für die besten neuen Künstler. Erst ganz viel später wurde bekannt, dass die beiden gar nicht selbst gesungen, sondern die Lippen zu den Stimmen professioneller Sänger bewegt hatten. Die Musikwelt war erschüttert. Und bis heute gibt es praktisch keinen größeren bekannten Betrugsskandal in der Musikgeschichte. Farian ist aber in jedem Fall auch mit den größten Erfolgen weltweit verknüpft. Eruption und No Mercy waren seine Entdeckungen. Der Produzent arbeitete auch mit Künstlern wie Stevie Wonder, Meatloaf oder Terence Trent D'Arby. In Farians Studio auf dem Land in Rossbach im Taunus sang Stevie Wonder seinen Welthit I Just Called to Say I Love You ein. Der reiche deutsche Produzent Farian konnte ihm dort die beste Technik bieten. Der Skandal um Milli Vanilli ist vor kurzem in die Kinos gekommen. Der Film von Regisseur Simon Verhoeven erzählt die Geschichte. Farian war Co-Produzent, aber er habe selbst keinen direkten Einfluss genommen. Die Geschichte selbst sei aber nicht richtig wiedergegeben. Der Film entspreche zu weniger als 80% der Wahrheit, wie Farian nach der Fertigstellung sagte. So sei etwa Sänger Rob Pilatus anders gestorben als im Film. Von der Leistung von Schauspieler Matthias Schweighöfer, der Farian im Film darstellt, zeigte sich der echte Farian aber begeistert. Eigentlich könne niemand so aussehen wie Frank Farian, sagte er mal selbst, aber er habe ihn exzellent verkörpert. Regisseur Verhoeven selbst nannte Farian ein Jahrhunderttalent. Er sei ein Musikwahnsinniger gewesen, der sich mit unbändigem Ehrgeiz aus ärmsten Verhältnissen in der deutschen Provinz bis an die Spitze der internationalen Popmusik gearbeitet habe. Farians Gesamtbilanz, mehr als 800 Millionen verkaufte Tonträger.
Das war eine Hall of Fame von Stefan Hoffmann über den Musikproduzenten Frank Farian. Ich möchte ganz gerne noch darauf hinweisen, wenn ihr Lust an Radio habt oder Podcast oder ähnlichem Musik gerne hört oder auch zusammenstellt, Ideen für Beiträge habt, dann könnt ihr gerne bei uns bei Radiosub mitmachen. Schaut euch doch mal unsere Webseite an unter www.radiosub.de oder solltet ihr es noch haben, auch auf Facebook sind wir unter Radiosub zu finden. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, einfach vielleicht auch nur mal einen Beitrag beisteuern wollt, eine Idee habt, dann lasst es uns gerne wissen. Im Zweifelsfall auch per E-Mail unter info@radiosub.de.
Radiosub, jeden Montag neu. Radiosub, wie ich mich frei. Schwule News und Infos pur aus Politik und Subkultur.
Und das war sie schon, die 1384. Radiosubsendung vom 5. Februar 2024 hier auf Radio X. Die Redaktion hatte Dirk Beckel und Markus Brieskorn. Die Nachrichten und die Hall of Fame kamen von Stefan Hoffmann. Die Nachrichten präsentiert hat Sebastian Schweighöfer. Die fluffige Musik kam aus den Archiven von Lester Daniels. Mein Name ist Dirk Beckel. Nächste Woche freut sich Markus Brieskorn, wenn ihr dabei seid und mit ihm 2 Stunden am Rosenmontagabend verbringt. Ich sag, macht's gut!